Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Stavovi, guten Tag.
Hallo Peter, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Diese Woche erscheint bei der Otto-Brenner-Stiftung deine Studie im öffentlichen Auftrag. Zusammensetzung und Arbeitsweise der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgremien. Und ich fürchte, wir müssen im Urschleim anfangen. Also, wer ist die Otto-Brenner-Stiftung?
Die Otto-Brenner-Stiftung ist die Wissenschaftsstiftung der IG Metall. Und die sind tatsächlich in der Medienbranche sehr bekannt dafür, dass sie immer wieder Studien machen, die so die Medienlandschaft untersuchen. Nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern generell Kommunikationsstrukturen. Und ja, die beauftragen häufiger Leute wie mich, ne, Journalisten, Leute, die im Wissenschaftsbereich unterwegs sind, um bestimmte Aspekte zu untersuchen.
Und welche Aspekte hast du untersucht? Also welche Gremien hast du dir angeguckt? Es gibt ja recht viele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also auf allen möglichen Ebenen auch, ne?
Ja, es geht tatsächlich um die öffentliche Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und zwar gibt es ja einerseits Rundfunkräte, da gibt es beim Deutschlandradio heißt das dann Hörfunkrat, beim ZDF heißt es Fernsehrat. Und es gibt Verwaltungsräte. Und das sind diese zwei Gremiensäulen, mit denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk kontrolliert wird. Und die Rundfunkräte und die Verwaltungsräte haben auch unterschiedliche Aufgaben. Tatsächlich habe ich mir aber alle Gremien angeguckt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also 12 Rundfunkanstalten, 9 Stück von der ARD, das ZDF, Deutschlandradio und auch die Deutsche Welle und dort halt jeweils Rundfunkrat und Verwaltungsrat.
Was machen diese Gremien genau? Also was macht der Verwaltungsrat, was macht der Rundfunk? Also Rundfunkrat kennt man ja so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Verwaltungsrat hat wahrscheinlich noch nie jemand gehört, ne? Was machen die alle?
Na, der Verwaltungsrat ist vor allen Dingen für diese wirtschaftliche Seite zuständig und Geschäftsberichte etc. Und auch Personalangelegenheiten, Verträge etc. Und der Rundfunkrat, da ist ja die zentrale Aufgabe die Programmkontrolle, ne? Und die Kontrolle der Hausleitung, der Intendanz.
Wie hast du dir diese Gremien angeguckt? Also was genau hast du dir angeguckt? Männeranteil, Frauenanteil?
Ja, auch das alles. Auch das? Okay. Also alles. Zum Schluss hatte ich tatsächlich ein bisschen sehr viele Daten und auch gar nicht alles ausgewertet, was ich hatte. Tatsächlich muss man erstmal wissen, es gab vor 11 Jahren schon mal eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung von Fritz Wolf. Die hieß auch im öffentlichen Auftrag Selbstverständnis der Rundfunkgremien, politische Praxis und Reformvorschläge. Damals war sein Untertitel. Und die Otto-Brenner-Stiftung war der Meinung, und das halte ich auch für sehr klug, es wird mal Zeit, das nochmal sich genauer anzuschauen. Der Fritz Wolf damals hat vor allen Dingen auch Interviews geführt mit Rundfunk und Rundfunkräten und Leuten aus den Aufsichtsgremien und Literatur ausgewertet. Und ich habe aber noch was anderes gemacht. Ich habe tatsächlich alle 12 Gremienbüros, diese Strukturen haben ja häufig ein eigenes Büro oder eigentlich immer, mit einem Fragebogen behelligt, der irgendwie, ich glaube, 8 Seiten lang war. Ne, also schon ein Batzen Fragen. Und was ich außerdem gemacht habe, ich habe alle Rundfunkrats- und Verwaltungsratsmitglieder in eine Excel-Tabelle gesetzt, namentlich, und habe die gegoogelt und Parteizugehörigkeit versucht zu ermitteln. Und ich habe erfasst, ne, welche Organisation entsendet diesen Rundfunkrat oder diese Rundfunkrätin und lässt sich da vielleicht eventuell nachweisen, dass die im früheren Leben oder so auch noch eine politische Funktion hatte. Und da ging es halt um Parteizugehörigkeit.
Entsendung ist ein gutes Stichwort. Wie wird man eigentlich Mitglied im Rundfunkrat oder Verwaltungsrat?
Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Gremien. Also da gibt es ja jeweils Landesgesetze, die das steuern. Und da gibt es einmal entsendende Organisationen, sowas wie Land, Jugend oder Sportbund oder Bund der Vertriebenen oder Bauernverband oder Industrie- und Handelskammer oder eben auch übrigens Gewerkschaften. Diversität ist auch ein großes Thema. Dazu gab es aber übrigens 2022 und 2023 jeweils auch schon Untersuchungen, zum Beispiel von den neuen deutschen Medienmachern. Deswegen bin ich da gar nicht so tief eingestiegen. Das kann man dort auch nochmal, also ich habe das ein bisschen aufbereitet in meiner Studie mit, aber die Diversität habe ich tatsächlich anderen überlassen, sage ich mal.
In den Rundfunkrat werde ich entsandt von irgendeiner gesellschaftlich relevanten Gruppe, Schützenverein, SPD, you name it. In den Verwaltungsrat, wer entsendet denn da?
Verwaltungsratsmitglieder werden von Rundfunkräten gewählt, gewöhnlich. Und da gibt es halt Empfehlungen und manchmal sind Verwaltungsräte ehemalige Rundfunkräte oder eben Empfehlungen. Und ich glaube, bei fast allen Gremien, ich müsste es jetzt nochmal im Detail nachgucken, wird der Verwaltungsrat bestimmt, wobei, und auch da gibt es wieder in den Bundesländern Unterschiede, es gibt Gremien, da gibt es auch noch andere Wege da rein. Zum Beispiel ist es in Bayern so, dass die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident automatisch Vorsitzender des Verwaltungsrates des Bayerischen Rundfunks ist. Ne, das heißt dann ein sogenanntes gebuchenes Amt. Und die, das ist sowieso erstmal eine Erkenntnis, alle neuen ARD-Anstalten haben zwar ähnliche, aber irgendwie auch abweichende Verfahren. Und du hast Verfahren, wo zum Beispiel manchmal das Parlament bestimmt, das gibt es auch, ne? Also entsendete Rundfunkräte vom Parlament, die dann in Sachsen, wo ich ja zu Hause bin und den MDR vor allen Dingen viel anschaue, sind es halt, die brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um da reinzukommen. Und es gibt aber auch Bundesländer, wo du über ein Fraktionsticket quasi in den Rundfunkrat reinreiten kannst.
Und das ist das auch der Grund dafür, dass die Rundfunkräte so unterschiedlich groß sind? Also der WDR hat über 100 Mitglieder im Rundfunkrat, der RBB glaube ich keine 40.
Ja, Moment, auch da, der WDR hat so viele, weil da auch Stellvertreter vorhanden sind. Das hat der RBB nicht oder der MDR, ne? Dadurch werden das so viele. Und warum die unterschiedlich groß sind, das liegt einfach daran, dass man damals den Ländern überlassen hat, das auszugestalten. Das ist ja ganz wichtig. Medien sind ja Ländersache, also die Bundesländer sind zuständig, damit nicht der Bund irgendwann mal im Falle, dem völlig unwahrscheinlichen Falle, dass nochmal eine faschistische Regierung oder so kommt, du weißt, was ich meine, einfach durchgreifen kann. Deswegen gibt es unterschiedliche Landesgesetze und jedes Bundesland, beziehungsweise manchmal gibt es ja auch mehr Länderanstalten, ne? Also der Mitteldeutsche Rundfunk, drei Bundesländer, Norddeutscher Rundfunk und SWR. Dort gibt es halt unterschiedliche Grundlagen, gesetzliche Grundlagen, um dort reinzukommen.
So, jetzt mal zu deiner Arbeit. Was sind deine Erkenntnisse? Also was hast du raus? Insbesondere die Parteizugehörigkeit finde ich ja interessant. Sind die Rundfunkräte von Parteien infiltriert?
Ja. Oh. Also sagen wir mal so, es gibt 2014 gab es ein Urteil, ein Jahr nach dieser Fritz-Wolf-Studie von der Otto-Brenner-Stiftung, dass nur ein Drittel der Rundfunkräte staatstragende Funktion haben dürfen oder eine eindeutige Zuordnung in die Politik haben dürfen. Und wenn man das nach dem auch der Definition des Bundesverfassungsgerichts damals auszählt, dann kommt man so auf einen Schnitt von 27%. Das heißt, die ganzen Gremien, die Gesetzgeber haben inzwischen so nachgearbeitet, dass hier wirklich eine saubere Eindrittelregelung eingehalten wird. Und jetzt bin ich aber dahergegangen und das ist auch ein Impuls gewesen, den, glaube ich, die neuen deutschen Medienmacher in ihrer Studie schon mal gesagt hatten, eigentlich müsste man das mal im Detail auszählen. Und habe für die Mitglieder, die offiziell auf dem Ticket von Organisationen eben, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände oder Industrie- und Handelskammern oder Bund der Vertriebenen zum Beispiel, das ist so ein schönes Beispiel, in die Gremien reingeritten sind, ob die auch eine Parteizugehörigkeit haben. Und da komme ich auf eine andere Quote, nämlich tatsächlich 41%. Und das Spannende an der, um das mal so ein bisschen konkreter zu machen, es gibt Gremien, da ist der Vertreter vom Bund der Vertriebenen ein ehemaliger Landtagsabgeordneter einer großen Partei oder der Landeselternausschuss wird von einem Parteimitglied vertreten. Und wobei man auch gleich sagen muss, Holger, das ist ja, es kann ja nicht sein, dass eine Parteimitgliedschaft die Zugehörigkeit zu so einem Gremium ausschließen würde. Aber wenn es ehemalige Minister sind oder ehemalige Staatssekretäre oder Leute, die wirklich eine hohe Funktion hatten in den Gremien, fange ich an und sage, also das ist jetzt schon ein bisschen bedenklich. Es ist ja so, ich bin ja mit meinem Medienblog, ich bin ja regelmäßig inzwischen oder fast regelmäßig Besucher beim Mitteldeutschen Rundfunk im Rundfunkrat und tickere da so live mit, weil die keinen Livestream haben und habe da auch ganz gute Zugriffe drauf und ich beobachte halt diese Gremien seit Jahren im Grunde, auch weil ich auch schon mal Gutachtertätigkeiten gemacht habe bei drei Stufentests und die Bauchthese ist, das ist hier komplett politisch durchsetzt und komplett ist übertrieben, aber 41% und bei den Verwaltungsräten ist es dann über 50%, da finde ich es nicht ganz so dramatisch, sag ich mal. Kann man aber auch diskutieren. Ja, ist schon so die Frage, ne? Und dann kommen wir zurück zu dem Ursprung, das habe ich vorhin nicht gesagt. Der Gedanke, diese Rundfunkräte damals zu installieren mit Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, war im Grunde, dass sie die Stimme des Publikums sind.
Staatsferne auch, nicht?
Ja, eben. Ne? Nicht die Politik sollte das direkt kontrollieren, sondern es sollte unabhängige Gremien geben, die sagen, in Streitfällen, bei der grundsätzlichen Programmausrichtung und eben bei der Bewertung der Programmqualität oder des Programms soll ein unabhängiges Gremium agieren. Und da könntest du jetzt sagen, das ist schon sehr stark unter politischem Einfluss.
Drei-Stufentest hast du eben gesagt, das ist ein Testverfahren innerhalb der Landesrundfunkanstalten, mit dem die überprüfen, ob ein Angebot, also ein Inhalt oder ein Format im Internet ausgespielt werden kann, einfach so. Also ob das zum Programmauftrag passt oder nicht. Ne?
Genau, es geht, ja.
Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk staatsfern sein soll, die Bevölkerung repräsentieren, warum sitzen da überhaupt Politikerinnen und Politiker drin? Also Vertreter von Landesregierungen, Vertreter der Parlamente, was haben die da zu suchen?
Naja, was haben die da zu suchen? Ich glaube schon, dass die Ausgestaltung der Medienlandschaft grundsätzlich ein politischer Prozess ist.
Ne? Ja, also, aber das machen die doch über die Medienstaatsverträge. Da müssen die doch nicht dann noch da sitzen und
ja, sitzen. Ich sag mal so, es liegt in der Natur der Sache, dass die Politik natürlich versucht, darauf Einfluss zu bekommen. Und ich finde das an bestimmten Stellen auch gar nicht, sag ich mal, so problematisch, wenn die sagen, wir wollen da auch drin vertreten sein. Und das sind sie ja auch. Ne? Und jetzt gibt es halt dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil von ein Drittel. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob das reicht oder nicht reicht, aber dann kommen wir halt zum weiteren Teil der Ergebnisse meiner Studie. Wie funktioniert denn diese Gremienarbeit?
Wie funktioniert sie denn?
Ja, und hier möchte ich also vorwegschieben, ganz wichtig. Ich kenne, glaube ich, recht viele Menschen, die in diesem Gremium sitzen und ich sehe, dass die sich sehr engagieren und ich sehe, dass in den Gremienbüros gerackert wird, um halt diese Strukturen, dass sie funktionieren, das Maximale rauszuholen. Aber wenn ich mir anschaue, dass man die Rundfunkratsgremien als Anwälte des Publikums betrachten soll, dann finde ich das irgendwie so ein bisschen schräg, dass die sich eigentlich vor der Öffentlichkeit verstecken.
Genau, du sagst, die sind alle sehr engagiert. Dann vorhin hast du gesagt, die haben keinen Livestream, darum tickere ich da mit. Warum ist das? Warum höre ich von denen eigentlich so wenig? Eigentlich müsste ich doch ständig von denen hören, da passiert doch ständig irgendein Mist im Fernsehen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es auch innerhalb der Gremien genug Leute gibt, die sich diese Frage stellen, aber die Strukturen sind halt nun mal so gewachsen. Na, und da versucht man, also da muss man auch sagen, auch im Vergleich zur Wolf-Studie von vor 11 Jahren, es hat sich schon einiges verändert. Ne? Also der Mitteldeutsche Rundfunk streamt jetzt seine Sitzung nicht live. Es gibt aber die Mehrzahl der Gremien streamen schon live. Und da gab es, glaube ich, auch irgendwann mal eine Abfrage, da sind die, wie die Zugriffe sind oder so. Das ist gar nicht so von so großem öffentlichen Interesse. Aber die Kernfrage ist, womit beschäftigen sich die Gremien? Ne, wo legen die den Fokus drauf und was dringt nach außen? Und das, was nach außen dringt, ist aus meiner Sicht eine Katastrophe, um das Instrument zu rechtfertigen, um das mal so zu sagen.
Ist vielleicht ja, es ist hart, quasi nicht vorhanden. Also ich ganz ehrlich, also selbst ich, der fast ein Vierteljahrhundert im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet hat, selbst während der Arbeit dort, also selbst im Haus, habe ich praktisch nie was mitbekommen von Rundfunkräten, außer wenn im Intranet stand, die Rundfunkratssitzung wird hier live gestreamt. Das ist alles, was ich mitgekriegt habe da von denen.
Ich könnte so viele Beispiele erzählen. Ich habe mal bei der Wahl des Intendanten des Mitteldeutschen Rundfunks bin ich rausgegangen und dann schob gerade die Cateringfrau, die das Mittagessen ausgeteilt hatte. Und man hat als Gast den Vorteil, dass sie eigentlich nichts sagen, wenn man da mal mit ist. Ich habe gefragt, wissen Sie, was heute hier passiert ist? Und sie so, nö. Irgendwas Wichtiges. Und das ist ein bisschen das Kernproblem. Wobei, also nochmal, ich glaube, also ich bin pro Gremien. Ne? Es sollte eine staatlich unabhängige Kontrolle geben. Ich sehe schon, dass die Gremien auch in vielen Teilen, also gerade beim MDR, sich freigeschwommen haben von diesem massiven politischen Einfluss. Es kann jetzt kein Staatskanzleichef mehr anrufen. Das haben die zuletzt bei uns, glaube ich, hier in Sachsen versucht, 2015 oder sowas. Und sagen, der wird Intendant, das klappt nicht mehr. Das war aber früher übrigens so. Ne? Dann muss man sagen, es ist ein Ehrenamt. Man kann also einzelnen Gremienleuten auch nicht zwingend einen Vorwurf machen, dass so wenig nach außen dringt. Aber wenn man sich die Sitzung dann selber anschaut und wenn man sich die ganzen Ergebnisse meiner Studie anschaut, dann fragt man sich schon, warum zum Beispiel finden denn diese Debatten über die Bewertung der Programmqualität nicht öffentlich statt? Warum, ne, beim MDR-Sitzung, ja, die Programmausschuss Halle hat sich mit dem und dem Programm befasst und ist zum Ergebnis gekommen, gute journalistische Qualität. Bitte? Ja? So, und auf der Ebene könnte aus meiner Sicht wahnsinnig viel passieren.
Nicht öffentlich heißt, sie lassen auch dich nicht rein. Also nicht nur kein Livestream, sondern auch niemand, der nicht Mitglied des Gremiums ist, darf dazukommen.
Nee, das also grundsätzlich ist es so, dass inzwischen, das hat der Gesetzgeber auch irgendwann vorgeschrieben und ich glaube, der Gesetzgeber sieht die Sache inzwischen auch recht kritisch. Das merkst du daran, dass in der ganzen Reformdebatte die Gremien faktisch nicht eingebunden werden. Ne, also die haben sich alle freigerungen, mal ein Statement abzugeben, eine öffentliche Erklärung oder so, aber die Politik runzelt da auch nur ein bisschen die Stirn, sage ich mal, oder lässt die links liegen. Nein, die Sitzungen sind inzwischen alle öffentlich, nicht die der Verwaltungsräte, aber der Rundfunkräte oder ZDF-Fernsehrat oder Deutschlandfunk-Hörfunkrat. Da kann man als Gast hinkommen, dann erheblicher Teil streamt das live, das kannst du dir im Internet also auch angucken. Und das Problem aber zum Beispiel beim MDR ist, da wird eine Tischvorlage nach der anderen bearbeitet und die siehst du als Zuschauer natürlich nicht ein. Und die Ausschüsse, das wäre aber für mich auch übrigens nicht mehr leistbar, ne? Die haben ja alle haben einen Haufen Ausschüsse, die tagen natürlich nicht öffentlich. Ne? Es gibt Landesgruppen, es gibt einen Halle-Ausschuss, Programmausschuss Halle, Programmausschuss Leipzig bei uns, in anderen Rundfunkratsstrukturen, da gibt es halt ähnliche Ausschüsse und da kommst du schon mal nicht rein und das ist auch nicht mehr nachvollziehbar und das ist alles ein riesiger Verwaltungswust, Ne? Und dann wird halt in den großen Sitzungen einfach gesagt, ja, wir haben da getagt. Dann gibt es einen Kurzbericht, da werden so 2, 3 Stichpunkte öffentlich erwähnt. Den Rest entnehmen Sie bitte der Tischvorlage. So, da ist also aus der Zuschauerperspektive Transparenz begrenzt. Ne? Und du kannst halt sagen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, weil was sie da diskutieren, muss man da alles mithören oder muss da alles mitgeschrieben werden? Aber wenn wir darüber reden, dass ein Rundfunkrat auch dafür zuständig ist, die Akzeptanz in der Bevölkerung herzustellen, ja, also zu sagen, es gibt ja eine Kontrolle außerhalb der Politik, dann versteht man nicht, warum sich die Rundfunkratsgremien so verstecken. Warum die nicht öffentlich ständig Verlautbarungen machen, warum da nicht öffentlich Debatten geführt werden oder ganz forsch, wie wäre es denn, wenn Programmqualität abends in Talkshows diskutiert würde? Und es gibt einen kritischen Blick darauf, wie Wirtschaftsberichterstattung läuft. Von den Wirtschaftsverbänden wird das ständig kritisiert, dass es da einen einseitigen Dreh gibt. Das Thema Sportjournalismus, also wir könnten hier ganz tief einsteigen. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Debatte, das war glaube ich noch zu Fritz Wolfs Zeiten, da haben die Gremien es gewagt, die Talkshow-Schwämme bei der ARD zu diskutieren. Da gab es eine öffentliche Debatte. So, Berichterstattung Corona, ne, was unheimlich viele Leute nach wie vor wahnsinnig aufbringt, was auch zum Teil zur Teilung der Gesellschaft meiner Meinung nach wie vor beiträgt. Da gibt es Aufarbeitung durch die Programme, habe ich auch schon mal was mitgewirkt. Also warum gibt es da nicht eine öffentliche, einsehbare Dokumentation?
Ja, warum?
Ja, weiß ich nicht.
Wollen die das nicht oder haben die das nicht auf dem Schirm? Das haben wir noch nie so gemacht, darum denken wir nicht drüber nach.
Ja, ich denke, nein, das ist auch unfair. Also man muss schon sagen, es gibt Bemühungen, es gibt Entwicklungen, es gibt immer wieder Bestrebungen, es gibt immer wieder auch Leute, die sagen, wollen wir das nicht verändern? Aber von innen, das ist ja wie bei den ARD-Anstalten selbst, da sagen ja auch alle, schaffen dieses, sich von innen zu reformieren. Vielleicht kann die Studie jetzt mal einen Impuls setzen, weil Fakt ist, also ohne dass ich jetzt lange im Ausland geforscht habe, in der Schweiz zum Beispiel, da machen die Programmbeobachtung und dann gibt es so also Videobeiträge hinter, die sind so 3, 4 Minuten lang. Da reden 2 Rundfunkgeräte und sagen, ja, wir haben die und die Sendung näher uns angeschaut und dann sagt der Redaktionsleiter, was das und das haben wir als Kritik bekommen und möchten wir demnächst ne, besser machen. Das ist natürlich auch wieder jetzt nur ein Ausschnitt. Aber jetzt nochmal, warum wird denn die Programmqualität unseres Öffentlich-Rechtlichen nicht mal öffentlich diskutiert? Und dann müssen sich Rundfunkräte da hinsetzen und sagen, ich finde, das ist ein gutes Programm, ich stehe dazu.
Ist das auch ein Problem der Parteizugehörigkeit zu vieler Rundfunkrats- oder Medienratsmitglieder?
Nee, ich glaube, das ist weniger ein Problem der Programm, also der Parteizugehörigkeit. Ich glaube, die Parteizugehörigkeit, die, also und da kommen wir auch wieder in die grundsätzlichen Strukturen, erstmal politisiert die diese ganze Arbeit nochmal massiv. Es geht wirklich um Macht, um Einfluss. Dabei, wenn man sich das im Detail anguckt, kann man schon fragen, also wie gesagt, der MDR ist mein Hauptbeobachtungsobjekt, da hat sich der Rundfunkrat schon recht frei geschwommen. Ne? So, dann gibt es aber auch zum Beispiel auch die Frage der Arbeitsbelastung. Wenn du ein Politiker bist oder ein ehemaliger Politiker, hast du ein Büro. Ne? Und du siehst ganz klar, wer Zeit hat, sich die Vorlagen anzuschauen und wer keine Zeit hat, die Vorlagen anzuschauen. Und wenn du jetzt Vertreter bist von einem Vorsitzenden, von einem Gleichstellungsverein oder sowas, eine Vorsitzende, und du kriegst dieses Ehrenamt in Anführungszeichen, dann wie willst du das schaffen? Das ist eigentlich ein Nebenjob. Ne? Und das ist halt, da sind wirklich, sag ich mal, grundsätzliche Fragen im System, wo ich jetzt auch, da habe ich, also um es mal so zu sagen, ich habe alles zusammengeschrieben, habe alles ausgewertet und ich habe ja nur einen Bruchteil meiner Daten, die ich erfasst habe, ausgewertet, sag ich mal. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schicke das jetzt erstmal der Stiftung zum Gegenlesen, dem Kollegen dort, bis ich hier Reformvorschläge und Ergebnisse, also was ich als Ergebnis zusammenfassen will, da entwickelt, da brauche ich erstmal eine Weile. Und dann habe ich erstmal ein paar Tage gebraucht, weil ich gedacht habe, es steht doch, in welchem Verhältnis steht denn das? Also der WDR nimmt 2 Millionen Euro jedes Jahr in die Hand, um diese Struktur zu finanzieren. Ne? Du kriegst als WDR-Rundfunkratsmitglied eine Aufwandspauschale von 1.000 Euro. Wenn wir über den Arbeitsberg reden, ist das eigentlich wenig, aber also das ist mit das meiste, was die kriegen. Ne? Beim Saarländischen Rundfunk kriegst du nur Sitzungsgeld oder sowas. Und das, also aus meiner Sicht, der erste Blick drauf, das ist hier alles total absurd und eine totale Schieflage. Und wir müssten vielleicht mal, also ich bin kein Feind davon, immer bestehende Strukturen abzuschaffen und neu zu erfinden, sondern vielleicht können wir doch ein paar Flöcke einschlagen, das ein bisschen zu verändern.
Ich hänge immer noch an dieser Politisierung, also an der Parteizugehörigkeit von fast der Hälfte der Rundfunkratsmitglieder. Ist das ein Problem oder ist das kein Problem?
Das ist eine gute Frage. Muss ich mich sofort entscheiden?
Ja, wir können auch ein bisschen weiter quatschen, dann frage ich am Schluss nochmal.
Ich glaube, es wäre von Vorteil, wenn es nicht der Fall wäre, dass so viele Leute, also man könnte zum Beispiel ganz banal eine Karenzzeit einrichten oder sagen, gesellschaftliche Organisationen dürfen keine ehemaligen Minister, keine ehemaligen staatstragenden Funktionsträger entsenden. Ne? So, oder also ob das was bringt oder nicht, können wir auch wieder diskutieren.
Gibt es da eigentlich, also wie ist denn das so verteilt? Also welches Gremium hat besonders viele Parteimitglieder? Welche Parteien haben die meisten Vertreter in den Gremien?
Also wenn man sich das anschaut, erstmal variieren ja die Gremiengrößen sehr stark. Und die Deutsche Welle hat den kleinsten Rundfunkrat mit 17 Mitgliedern. Die sind aber auch übrigens anders gesetzlich geregelt, also sie fallen so ein bisschen raus. Und dann gibt es den Hessischen Rundfunk mit 32 inzwischen oder den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das sind inzwischen auch nur noch 29. Und die Politik gesamt nach meiner Zählweise, also nicht nach der vom Bundesverfassungsgericht, gibt zum Beispiel für das ZDF einen Anteil von 60% Politik oder für den Bayerischen Rundfunk von 52%, also die Hälfte. Ne? Oder auch für den Südwestrundfunk sind es auch über die Hälfte, ein bisschen über die Hälfte oder für das Deutschlandradio. Und gleichzeitig muss man aber noch sagen, es gibt auch Gremien, zum Beispiel beim Radio Bremen sind es offiziell nur 15%. Ich habe eine konservative Zählung vorgenommen. Das heißt, ich habe wirklich nur die Leute aufgenommen, die haben eine Parteizugehörigkeit, wenn ich das eindeutig nachweisen konnte, über einen Link. So.
Ist das in der Arbeit der Gremien spürbar?
Nee, das kann ich nicht belegen. Da wäre dann jetzt Beobachtung aus dem, was ich sehe. Ich würde sagen, also wir haben ja früher mal diese Diskussion gehabt um die Freundeskreise. Ne?
Das ZDF-Besonderheit, ne? Was ist das?
Ja, die Freundeskreise wurden früher gebildet und da gibt es auch, habe ich auch eine Passage zu geschrieben. Und die gibt es aber auch nicht überall übrigens, jedenfalls nicht offiziell. Da hat man nach Parteifarbe so ein bisschen sortiert und gesagt, alle Konservativen treffen sich vorher zusammen und entscheiden, wer wird Intendant, wir haben ja die Mehrheit so. Und da hat mal jemand geschrieben, man müsste das eigentlich Fraktionsbildung nennen und das auch ganz offiziell so betiteln. Das ist aber auch wirklich wieder variierend von Anstalt zu Anstalt, wie stark diese Freundeskreise sind. Es gibt zum Beispiel Internetbeiträge, die sagen, der Verwaltungsrat, ich glaube vom Saarländischen Rundfunk war es, ist so 100% Politik. Das konnte ich nicht nachweisen, ich war nur bei 75.
Aber funktionieren die? Also diese Fraktionsbildung, hat die dann noch tatsächlich eine Auswirkung auf die Entscheidungen der Gremien?
Ja, ich denke schon, na klar. Also, und da sind wir dann auch wieder, ne, wer steht hinter dem Intendanten, mit welcher Zielsetzung oder nicht hinter dem Intendanten. Wir hatten ja zuletzt, da war ich ja auch in den Medien beim MDR, dass der Intendant versucht hat, eine Direktorin durchzusetzen, die das Gremium nicht gewählt hat, also nicht zugestimmt hat. Mit einer Stimme, eine Stimme fehlte ihm. Und da kann man schon sagen, das Gremium hat eine gewisse auch Eigendynamik, Autonomie da drin. Du musst aber auch sagen, wenn du halt eben, wie gesagt, kleiner Vereinsvorsitzender bist, hast sowieso deinen Verein zu managen oder du bist dort Geschäftsführer und entsandt und dann sollst du dich noch irgendwie informieren, alle Tischvorlagen lesen, da gehst du vielleicht auch einfach zu Leuten, die dir sympathisch sind und sagen, wie soll ich abstimmen? So, und, ne? Ich würde sagen, im Laufe der Jahre sind so Tippelschritte, dass die Rundfunkratsgremien, dass die sich so ein bisschen ja emanzipiert haben. Und dann ist sowieso am Ende übrigens ja nochmal die große Frage, wie emanzipiert sollen sie denn sein? Sollen sie alles ablehnen immer? Ne? Also es wird schon härter gerungen um Inhalt. Aus meiner Sicht hat ein Intendant das viel schwerer als früher, Sachen durchzusetzen. Früher hat man gesagt, der Intendant oder die Intendantin hat den Laden gut im Griff. Heute ist es ein bisschen meiner Meinung nach autonomer, aber da kommt es auch wieder. Ne? Also das ZDF, die tagen, wenn ich mich nicht täusche, 4-mal im Jahr. Andere Gremien tagen 10-mal im Jahr. Ne? Dann hast du
Moment, halt der, 4-mal oder auch 10-mal im Jahr, das ist doch, ich kann mir vorstellen, dass da jeden Tag 100 Programmbeschwerden ankommen, wenn nicht 1000 und die tagen 4-mal im Jahr?
Nein, das stimmt auch nicht.
Nicht?
Nein, es kommen, also wenn Programmbeschwerden, da habe ich mich auch ein bisschen mit befasst, das System der Programmbeschwerden ist auch nicht überall einheitlich, es macht es schwer, es zu vergleichen. Aber annähernd ähnlich überall und eine Programmbeschwerde muss ganz bestimmte formale Kriterien erfüllen. Es gibt aber sehr viele Leute, die so eine Meinungsäußerung schicken und die gehen qua Gesetz immer zuerst an die Intendanz. So, und da gibt es auch Rundfunkanstalten, da gehen diese Nachrichten CC ans Gremienbüro und werden mit dem Vorsitzenden und vielleicht juristischen Beistand oder so ausgewählt und gesagt, das behandeln wir nicht. Es gibt aber auch Rundfunkräte, die erfahren gar nicht, wie viel Beschwerden beim Intendanten ankommen. Weil der Intendant hat das Erstantwortrecht. Und wenn die Leute sich dann nicht nochmal beschweren und sagen, diese Antwort reicht mir nicht, dann erfährt das Gremium nie davon. Und das andere ist, also sind tatsächlich aber nicht Hunderte, ne, sondern ich glaube 750 oder so war das Gremium war die höchste Zahl, die ich erfragt habe im Fragebogen. Auch da, warum besteht darüber keine Transparenz? Warum gibt es da keine Tabellen? Warum kann man nicht nachlesen, wozu Programmbeschwerden und wie die entschieden worden sind? Da muss man in die Sitzung rein. Aber auch hier muss man wieder sagen, es gibt Gremien, die das schon recht vorbildlich machen. CDF zum Beispiel tatsächlich, das Gremienbüro, oder auch Bremer Radio Bremen, die geben so eine Publikation heraus, und bei Radio Bremen sind sie sogar so weit gegangen, dass sie auch über die Programmbeschwerden hinaus Eingaben dokumentieren. Das finde ich zum Beispiel eine sehr gute Richtung. Das habe ich auch als vorbildlich gelobt. So.
Wie können die Gremienmitglieder überhaupt beurteilen, ob eine Programmbeschwerde berechtigt ist oder nicht? Also wie kann ein ehemaliger Ministerpräsident, der mutmaßlich irgendwann in seinem Leben mal Jura studiert hat, wie kann er beurteilen, ob irgendetwas von ordentlicher journalistischer Qualität ist oder nicht?
Jetzt fange ich gleich an zu heulen. Also tatsächlich ist es so, dass diese Verfahren, auch die sind nicht richtig transparent. Man findet beim ZDF auf der Seite so ein bisschen, wie vorgegangen wird. Es gibt schon Kriterienkataloge, oder das hat sich auch im vorletzten Jahr war es so, dass der Gesetzgeber gesagt hat, die müssen mal Qualitätsrichtlinien aufstellen, die einzelnen Programme. Da habe ich ja auch an der von der ARD, an dieser Qualitätsrichtlinie als Gutachter mitgearbeitet. Und du kannst natürlich aus der kommunikationswissenschaftlichen Sicht bestimmte Kriterien anlegen, sowas wie Vielfalt, Transparenz der Recherche etc. kannst du machen. Oder auch, da gibt es einen ganzen Kriterienkatalog, und dann kannst du denen natürlich so Vorlagen geben. Und die meisten Programmbeobachtungsverfahren nach meinem Dafürhalten sind so ein bisschen wie so eine Jury-Sitzung bei Fernsehpreisen oder bei Auszeichnungen, wo die halt einfach die Qualität diskutieren. Und natürlich kriegen sie fachlichen Beistand dazu. Da haben die Gremienbüros die letzten Jahre ein bisschen aufgestockt. Und sie hören sich auch häufig an, was die Programmmacherinnen oder Programmmacher machen. Aber dazu ein schönes Beispiel, hat mir eine Rundfunkrätin aus Süddeutschland erzählt. Sie sagte, am Anfang fand sie das Ganze immer noch ganz amüsant, aber dann hat man mal eine Programmbeobachtung gemacht zur Wahl der Weinkönigin. Und die ganzen alten weißen Männer, ich zähle jetzt auch dazu, die fanden das natürlich total toll. Und sie sagt, das war nur noch zum Verzweifeln. Und was hat das mit der, also natürlich ist da ein kultureller Aspekt drin, du kannst sagen, Heimatkunde etc., es muss erhalten werden, kann man im Programm machen, haben sie gut aufbereitet. Was hat das mit der Lebensrealität des Publikums zu tun? Warum kriegt das so eine Programmfläche? Das könnte man mal qualitativ diskutieren. Da könnte man sagen, okay, ich bin der Meinung, das haben sie hübsch aufbereitet in der Redaktion, aber weiß jetzt auch nicht so recht, warum das so eine Fläche einnimmt im Spätabendprogramm oder im Abendprogramm. So, und du könntest, ja, ich weiß nicht, das will natürlich keiner, sag ich mal. Einmal wollen die Programmverantwortlichen nicht zwingend, dass alles im Detail diskutiert wird. Und auch da muss man übrigens nochmal sagen an die ganzen Hardcore-Kritiker, es wird schon hart diskutiert. Und man merkt auch, wenn dann mal eine Sache lauter diskutiert wird, dass sich die Programmverantwortlichen häufig schon sehr viel Gedanken machen, wie sie eine Ausgewogenheit hinbekommen, keine einseitige Schlagseite oder wo einseitig Berichte, die werden dann schon sehr heftig diskutiert, und nur eine Nachfrage im Gremium kann schon einen Effekt haben auf die Programmverantwortlichen. Aber du kannst natürlich als Programmverantwortlicher auch jedes Thema immer so ein bisschen, sag ich mal, wegquatschen. Also wann hat mal ein Rundfunkrat so richtig auf die Glocke gehauen und gesagt, also das war eine absolute Totalverfehlung. Das gibt's ja nach Ansicht der Gremien im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Weil sonst hätten wir ja mal da irgendwie eine Verlautbarung, öffentliche Debatten. Ich weiß es nicht genau, aber wäre doch theoretisch möglich, oder?
Ja. Im Grunde diskutieren wir hier gerade eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In der Regel geht es ja nur so darum, Geld zu sparen, Sender zusammenzulegen und sonst irgendwie was. Gibt es eine also über alle Häuser, über alle Anstalten eine Diskussion auch über Gremienreformen, oder existieren die eher so Samba und das funktioniert ja?
Davon höre ich nichts. Also ich weiß, dass es immer wieder in den Gremien Leute gibt, die nach vorne paschen und sagen, lass uns doch was verändern. Ich weiß auch, dass in den Staatskanzleien schon überlegt wird, und was ja in den aktuellen Entwürfen drin ist, ist, dass es so eine Art kleinen Medienrat gibt. Das ist ja abweichend von dieser Zukunft, vom Zukunftsrat, das Modell, der im Nachgang das Programm auch nochmal qualitativ bewerten soll. Also diese Qualitätsbewertungsaufgabe wird den Rundfunkratsgremien wohl weggenommen.
Zu einem zentralen Gremium oder zu einem weiteren Gremium bei jeder?
So ein neues Gremium, 6 Leute sollen das sein, das ist so ein bisschen parallel zur KEF, also der Kommission zur Ermittlung der Beiträge, soll es dann nochmal eine qualitative Bewertung durch ein Sondergremium geben. Und da kann man jetzt interpretieren, also ist es gut, den Gremien Arbeit wegzunehmen, weil das ist, also es ist ja wirklich auch ein Berg von Arbeit, und andererseits könnte es auch eine Entmachtung sein.
wer entsendet die 6 Leute?
Da gibt es schon einen vertretbaren Entwurf, glaube ich, in der Gesetzesvorlage. Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm, aber das halte ich tatsächlich für gar nicht so unproblematisch. Das werden dann Kommunikationswissenschaftler sein oder Leute, die einen fundierten fachlichen Hintergrund haben.
Deine Studie endet mit 8 Reformvorschlägen. Transparenz ist klar, also das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Was sind noch die Probleme, die gravierenden Probleme, die du da siehst?
Na, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe dann erstmal 2 Wochen gebraucht, bevor ich überhaupt was vorschlagen konnte. Also grundsätzlich sollte man die Kontrollstruktur vielleicht doch schon nochmal so ein bisschen durchrütteln und überlegen, was man anders machen kann. Und da habe ich aber, also ich habe jetzt ja in einem Dreivierteljahr in der Studie gearbeitet insgesamt. Da bräuchte ich nochmal 3 bis 6 Monate und Sachverstand, um da wirklich Vorschläge zu machen. Ich würde empfehlen, an den Besetzungsverfahren nochmal nachzuschärfen, explizit Karenzregelungen oder auch festzulegen, dass bestimmte Funktionen nicht von ehemaligen staatstragenden Personen übernommen werden dürfen. Das Thema Diversität ist von den anderen Studien angesprochen worden, das darf auch sein. Ne? Also das haben die neuen deutschen Medienmacher geschrieben, wir haben mehr Vertreter von Bauernverbänden in diesen Gremien als von muslimischen Mitbürgern und die Bevölkerungsverhältnis steht in keinem Verhältnis. Ich würde dringend die Programmbeobachtungen komplett öffentlich zugänglich machen, die Bewertungen zugänglich machen. Ich würde es befürworten, wenn es eine öffentliche Diskussion permanent gäbe über die Programmqualität, weil ich glaube, das könnte die Akzeptanz der Programme in der Bevölkerung nochmal verstärken. Ich würde die Vereinheitlichung der Beschwerdeverfahren anstreben, mehr Kostentransparenz herstellen und im Idealfall diese Gremien verpflichten, dass sie zum Beispiel nach der Halbzeit und dem Ende jeweils einen Gesamtbewertungsbericht abgeben und sagen, also unsere Rundfunkanstalt ist stark darin. Hier sehen wir noch Verbesserungsbedarf, damit sind wir nicht glücklich und nochmal eine Halbzeit, also sie sind ja 4, 5 Jahre oder manchmal 6 Jahre diese Rundfunkratsamtzeiten. Hier hat sich eine positive Entwicklung abgezeichnet oder hier halt noch nicht. Und dann könnte das nächste Gremium die nächste Legislatur quasi wieder übernehmen.
Wenn du öffentliche Diskussion sagst, meinst du jetzt öffentliche Diskussion im Sinne von die gesamte Gesellschaft soll irgendeine Plattform haben, wo sie diskutieren können oder öffentliche Diskussion der Gremien, also Diskussion der Gremien in der Öffentlichkeit?
Ja, ich würde wollen, dass die Gremien in der Öffentlichkeit Farbe bekennen und sagen, wir stehen zu unserer Anstalt, weil, und also jetzt mal als Beispiel, dann gibt es halt mal eine Talkshow einmal im Monat. Ne? Und da müssen die halt mal ein bisschen unter der Kamera und im Licht schwitzen und sagen, nee, qualitativ habe ich mich damit auseinandergesetzt und ich halte das für gutes Programm. Und dann kann man Kritiker einladen. Also da wäre so viel möglich, um übrigens Akzeptanz herzustellen. Ne? Also verlieren ja gerade Teile der Bevölkerung, die sagen, das ist doch alles abgesprochen mit der Politik. Und das ist übrigens auch nochmal ein Hinweis, ich hätte ja auch auszählen können die Parteizugehörigkeit. Also ich habe tatsächlich auch die Parteikürzel immer aufgeschrieben, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht zu sagen, in dem Gremium dominiert die Partei, in jedem die andere, sondern es geht mir wirklich nur darum zu sagen, hier, ne, Vorsicht, weil ich tatsächlich auch nicht glaube, da wird nicht 1:1 durchregiert, sondern das sind so Nuancen. Ne? Und da ist dann auch wirklich die Frage, dieser politische Einfluss, bringt der wirklich so viel, gerade in der Zeit, wo wir ja nochmal eine Kontrolle des Öffentlich-Rechtlichen durch diese ganze Internet-Community haben. Ne? So.
Hast du den Eindruck, dass diese Kritik, auch vielleicht deine Kritik jetzt schon, bei den Anstalten ankommt, bei den Gremien ankommt, bei der Politik ankommt? Sind die Anstalten überhaupt zuständig oder muss das die Politik kriegen? Müssen die in die Staatsverträge schreiben, das Gremium hat so und so auszusehen und so und so?
Das muss der Gesetzgeber machen. Ich weiß tatsächlich, dass innerhalb der Gremien auch viele Leute sagen, was ist denn das hier, was machen wir hier? Also im Grunde formuliere ich, glaube ich, auch eine Kritik, die sowieso vorhanden ist. Aber es gibt halt Beharrungsvermögen und man muss ja auch sagen, never change a running system in Anführungszeichen. Wenn man was grundsätzlich verändert, könnte ein ganz schönes Brett werden.
Können wir irgendwas tun? Also das Publikum? Mehr Programmbeschwerden schreiben? Sich nicht mit der einfachen Antwort vom Intendanten abspeisen lassen, sondern nochmal hinschreiben und sagen, nein, so ist das nicht. Also das System irgendwie vor uns hertreiben, damit es auch einen Veränderungsdruck spürt?
Also grundsätzlich lade ich jeden mal ein, mal mit zu so einer Sitzung zu gehen. Das ist durchaus spannend und unterhaltsam. Und das ist ja übrigens auch was ich noch abgefragt habe. Gibt es Dialogformate mit dem Publikum? Wo trifft denn der Rundfunkrat auf das Publikum? Mal ab davon, dass es auch wieder ein Arbeitsschritt ist. Genauso wie übrigens informelle Kontakte in die Redaktionen reinzuhalten ist. Macht auch kaum jemand, weil das einfach zeitlich nicht leistbar ist. Die besuchen mal einen Tag lang irgendeine Redaktion oder so, aber es gibt faktisch keine Dialogformate. Also kannst du nur als Gast zu einer Sitzung gehen, dann ist das so durchformalisiert, da werden dann Berichte vorgetragen, ne, abhängig, je nachdem bei welchem Gremium man ist, aber tatsächlich den direkten Kontakt zu den Rundfunkräten mal selber suchen. ne, gucken, aus welchem Verband ist welcher da, habe ich da irgendwie eine Verbindung, dann könnte man mal hingehen und sagen, du, ich habe echt ein Problem mit eurem Programm, und dann kann er das weitertragen. Weil die Macht haben sie ja, ne? Also die Rundfunkräte können auch selber sagen, ich möchte mal eine Programmbeobachtung da und dazu haben. Und das passiert durchaus auch schon. Ja, aber vorher ist vielleicht nochmal zu überlegen, ob der Gesetzgeber, ich glaube, die werden die Studie sehr aufmerksam lesen, weil sie ja ohnehin in diesem ganzen Reformprozess sind, bin ich mal gespannt.
Peter Schawowi, vielen Dank.
Gern geschehen, wiederhören.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.